Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Heute nehmen wir uns mal was vor, was viele betrifft. Bewerbermanagementsysteme, also diese Software, ATS abgekürzt, die ja ganz oft im Hintergrund läuft, wenn man sich bewirbt.
Die sollen ja eigentlich helfen, effizienter zu sein. Aber es gibt immer mehr Hinweise, gerade auch hier in Deutschland, dass die vielleicht unbeabsichtigt, ja, wie soll ich sagen, Hürden aufbauen.
Genau, Mauern statt Brücken, könnte man fast sagen.
Ja, genau. Und wir stützen uns da heute auf einen Beitrag von Rob van Linder. Der kennt sich aus mit Agilität, digitaler Innovation, KI, also diesen Themen. Und er beschreibt auch, weil er es wohl selbst erlebt hat und bezieht sich da auch auf Samuel Viljoen, wie selbst Top-Leute, also Leute mit super Lebensläufen, manchmal einfach nicht durchkommen, nicht die passenden Angebote finden.
Mhm.
Und der Verdacht fällt eben oft auf diese automatisierten Systeme. Unser Ziel jetzt für die nächsten Minuten ist, gemeinsam zu verstehen, wie funktionieren diese ATS? Warum filtern die vielleicht gute Leute raus? Und ganz wichtig, was kann man da machen? Was gibt's für Lösungsansätze? Das ist für Sie sicher relevant, egal ob Sie sich gerade bewerben oder ob Sie vielleicht selbst im Recruiting arbeiten. Es geht darum, so ein wichtiges Teil der modernen Arbeitswelt zu verstehen. Okay, also schauen wir mal genauer hin. Fangen wir doch mal mit dem Kernproblem an, das von Linda beschreibt. Also da sind hochqualifizierte Leute, Zertifikate, Erfahrung ohne Ende.
Mhm. Und trotzdem kommen die irgendwie nicht an die passenden Stellen ran. Fast so, als wären sie unsichtbar. Das muss doch wahnsinnig frustrierend sein. Und da liegt die Vermutung eben nah. Die ATS spielen da eine Rolle. Aber was war denn ursprünglich die Idee dahinter? Ging es da nur um Effizienz?
Ja, im Kern schon. Also die Grundidee war und ist ja immer noch, wenn du eine Riesenmenge an Bewerbungen bekommst, brauchst du irgendein Werkzeug, um das zu bewältigen. Hunderte Bewerbungen für eine Stelle, da soll so eine ATS helfen, eine erste Vorauswahl zu treffen, nach Kriterien, die man halt vorher festlegt.
Okay.
Es geht darum, Zeit zu sparen, klar. Und sich dann auf die zu konzentrieren, die am besten passen könnten. So die Theorie. Aber genau da fängt das erste Problem an, das der Beitrag auch anspricht. Schlagwörter statt echter Kompetenz. Viele dieser Systeme, die scannen halt Lebensläufe und anschreiben nach bestimmten Keywords. Ganz starr. Aha.
Und wenn jetzt deine Wortwahl, also wie du deine Erfahrung beschreibst, wenn die nicht exakt so ist, wie es im System hinterlegt ist, dann fällst du vielleicht durchs Raster.
Moment mal, heißt das, wenn jemand vielleicht besonders innovativ formuliert oder branchenübergreifende Erfahrung hat und deswegen andere Begriffe nutzt,
genau,
wird er aussortiert,
ja,
obwohl er fachlich vielleicht top wäre?
Ja.
Das ist doch paradox.
Absolut. Genau das ist der Punkt. Im Beitrag ist die Rede von innovativen Denkern. Leute, die vielleicht neue Wege gehen oder ihre Erfolge anders beschreiben als im Standardjargon. Das System, das erkennt die Substanz dahinter nicht.
Okay. Es sieht nur Keyword. Nicht da. Also, nicht relevant. Und zack, die Effizienz, die man gewinnen wollte, die erkauft man sich dann möglicherweise damit, dass man genau die Talente verliert, die vielleicht gerade, weil sie anders denken, so wertvoll wären. Das leuchtet ein. Die Maschine sucht halt stur nach dem exakten Treffer. Aber was ist denn mit dem Gesamtbild? Also, ein Lebenslauf ist ja mehr als nur Keywords. Kann das System denn nicht den roten Faden erkennen? Die Entwicklung dahinter?
Da sind wir beim zweiten Kernproblem, die kontextblinde Automatisierung. Dem Algorithmus fehlt eben genau das, was ein Mensch kann, oft auch intuitiv. Zusammenhänge sehen, zwischen den Zeilen lesen, Potenzial erkennen.
Übertragbare Fähigkeiten, ja?
Mhm.
Aus einem ganz anderen Bereich vielleicht. Oder eine Lücke im Lebenslauf, Elternzeit, Weiterbildung, was ja eigentlich für den Kandidaten spricht.
Klar. Oder ein ungewöhnlicher Karriereweg, der aber total spannend ist. Für viele ATS ist das nur, Rauschen, eine Abweichung von der Norm.
Verstehe. Der Autor nennt das sehr gut, finde ich, eine Schwarz-Weiß-Logik in einer bunten Welt des Talents. Die Software, die kann die Punkte oft nicht verbinden. Das große Ganze, das sieht sie nicht. Und diese fehlende Fähigkeit, den Kontext zu sehen, die führt dann wahrscheinlich auch zu dem dritten Punkt, der ja wirklich heikel ist: unbeabsichtigte Diskriminierung. Wie kann das denn passieren?
Ja, das ist eine der gravierendsten Folgen. Was hier faszinierend und gleichzeitig auch beunruhigend ist, wenn diese Algorithmen mit historischen Daten trainiert werden, also mit den Einstellungsdaten der Vergangenheit,
okay,
wenn zum Beispiel früher Frauen in technischen Berufen unterrepräsentiert waren
oder Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen, dann kann das System lernen, Profile zu bevorzugen, die denen ähneln, die schon immer eingestellt wurden.
Das heißt, es reproduziert die alten Muster.
People of Color, Menschen mit nicht traditionellen Lebensläufen, und spricht davon, dass so systemische Ungleichheiten quasi zementiert werden. Puh, okay, das ist natürlich heftig. Da geht es ja dann nicht mehr nur um individuelle Fairness. Das hat ja dann auch massive Auswirkungen aufs Unternehmen selbst, oder? Der Autor spricht ja von einem erheblichen Geschäftsrisiko. Damit wären wir ja beim vierten Punkt. Verpasste Innovationschancen. Was passiert denn mit Firmen, wenn sie durch ihre eigenen Systeme immer wieder ähnliche Leute einstellen?
Ja, genau das ist der springende Punkt, wenn man es aus Unternehmenssicht betrachtet. Der Beitrag sagt ganz klar, die Firmen riskieren eine Homogenisierung ihrer Belegschaft. Also die stellen quasi immer wieder Kopien von sich selbst ein.
Aber wir wissen ja, und das steht auch im Text, dass gerade Vielfalt der Motor für Innovation ist. Unterschiedliche Hintergründe, verschiedene Erfahrungen, andere Denkweisen, das führt zu neuen Perspektiven, zu kreativeren Lösungen, am Ende zu bahnbrechenden Ideen.
Klar.
Wenn diese Vielfalt aber schon am Eingangstor, also beim ATS, quasi abgeblockt wird, ja, dann berauben sich die Unternehmen ihres eigenen Innovationspotenzials.
Hier wird es wirklich interessant, finde ich, gerade im deutschen Markt. Wir stecken ja mitten in Umbrüchen, oder? Digitalisierung, KI, Fachkräftemangel. Da kann man es sich doch eigentlich gar nicht leisten, auf frische Ideen und diverse Talente zu verzichten, nur weil der Lebenslauf nicht hundertprozentig ins Schema F passt.
Absolut. Das unterstreicht der Autor auch sehr deutlich. Er sagt im Grunde, Unternehmen können es sich nicht leisten, potenzielle Gamechanger zu verlieren, nur weil deren Unterlagen nicht jede automatisierte Checkbox abhaken.
Ja.
Gerade jetzt brauchen wir doch die unterschiedlichsten Köpfe, um diese ganzen komplexen Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Und wenn man sich da blind auf Technik verlässt, kann das zur echten Wachstumsbremse werden. Okay, die Probleme sind klar. Keywords statt Kompetenz, fehlender Kontext, ungewollte Diskriminierung, verpasste Innovation. Das klingt ja erstmal ziemlich düster für die rein ATS-gesteuerte Personalsuche. Aber Van Linder und Villon, die kritisieren ja nicht nur, oder? Was schlagen die denn vor? Wie kommt man aus dem Dilemma wieder raus?
Ja, zum Glück gibt es da Ansätze. Der Beitrag plädiert sehr, sehr eindringlich für eine menschenzentrierte Rekrutierung. Es geht nicht darum, die Technologie jetzt komplett zu verteufeln, gar nicht, sondern sie sinnvoller einzusetzen.
Und die menschliche Komponente wieder zu stärken. Konkret nennen sie vier Punkte.
Regelmäßige Algorithmus-Audits. Das klingt jetzt vielleicht technisch, aber meint im Grunde, schaut regelmäßig und kritisch unter die Haube eurer Systeme.
Okay, also Kontrolle.
Genau. Sind die Kriterien überhaupt noch aktuell? Schleichen sich da unfaire Muster ein? Filtern wir vielleicht nach Dingen, die für die Stelle heute gar nicht mehr so wichtig sind? Man muss die Maschine immer wieder neu justieren, hinterfragen.
Das klingt ja logisch. Aber wer soll das machen? Und wie oft ist regelmäßig? Das ist doch bestimmt auch aufwendig, oder?
Ja, das stimmt. Das braucht Ressourcen. Keine Frage. Aber der Beitrag argumentiert halt, dass die Kosten des Nichtstuns, also Talente verpassen, Bias verstärken, dass die langfristig viel höher sind.
Wer das macht? Naja, idealerweise gemischte Teams, HR, IT, vielleicht auch externe Experten dazu, Betriebsblindheit zu vermeiden. Und die Frequenz, die hängt natürlich vom System ab, von den Einstellungszyklen. Aber es sollte ein kontinuierlicher Prozess sein, nicht nur so ein einmaliges Ding. Der zweite Punkt, der hängt eng damit zusammen. Menschliche Aufsicht. Das ist wirklich ein zentraler Appell im Text. Technologie soll menschliches Urteilsvermögen unterstützen, ja, vielleicht sogar verbessern, aber es niemals ersetzen. Also nicht blind vertrauen. Genau. Die Idee ist, nutzt die Effizienz vom ATS für die, ich sag mal, Grobsortierung. Aber dann müssen unbedingt Menschen, also geschulte Recruiter, die Feinarbeit machen, die nuancierte Bewertung, das Kontextverständnis reinbringen, die finale Entscheidung treffen. Gerade bei Bewerbungen, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzen, aber Potenzial zeigen, da ist der menschliche Blick einfach unerlässlich.
Verstehe. Also eine Kombination. Aber bremst das den Prozess nicht wieder total aus? Wenn am Ende doch wieder Menschen drauf schauen müssen, dann ist ja der Effizienzgedanke wieder, naja.
Das ist die klassische Abwägung, klar. Aber der Beitrag legt nahe, es geht nicht um maximale Geschwindigkeit um jeden Preis. Es geht um die Qualität der Einstellung. Ein vielleicht etwas langsamerer Prozess, der aber die richtigen Leute an Bord holt, der ist am Ende wirtschaftlicher als eine schnelle Fehlbesetzung oder das dauerhafte Ignorieren von Top-Talenten.
Okay, es geht um die Balance. Effizienz ja, aber eben nicht auf Kosten von Effektivität und Fairness.
Drittens wird dann die Priorisierung von Inklusion gefordert. Das geht noch einen Schritt weiter, als nur Fehler zu beheben. Unternehmen sollen sich aktiv Diversitätsziele setzen und dann sicherstellen, dass ihre Prozesse, also auch wie das ETS eingestellt ist, diese Ziele auch wirklich fördern.
Aktiv fördern? Wie meinst du das?
Naja, das könnte heißen, gezielt nach Kandidaten mit vielfältigen Hintergründen zu suchen. Oder die Systeme so zu konfigurieren, dass sie solche Profile eben nicht benachteiligen, sondern vielleicht sogar hervorheben. Es ist ein proaktiver Ansatz, nicht nur reaktiv. Und der vierte Punkt ist transparentes Feedback. Das hat gleich zwei Vorteile. Wenn Bewerber, auch die, die eine Absage bekommen, konstruktives Feedback erhalten, verbessert das ihre Erfahrung ungemein. Und auch das Image des Arbeitgebers.
Stimmt. Gleichzeitig liefern aber diese Interaktionen und das Feedback der Bewerber auch super wertvolle Daten, um zu erkennen, wo hat unser System, wo hat unser Prozess vielleicht Schwächen. Das ist dann ein Lernkreislauf für beide Seiten. Okay, zusammenfassend kann man also sagen, die Botschaft ist nicht, schafft die ETS ab, sondern eher nutzt sie klug und behaltet als Mensch die Kontrolle. Der Schlusssatz des Autors trifft es ja gut. Talent lässt sich nicht auf Schlagworte reduzieren. So, und was heißt das jetzt alles für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Vielleicht erkennen Sie sich ja in dem einen oder anderen Punkt wieder. Hatten Sie selbst schon mal das Gefühl, Ihr Lebenslauf verschwindet in so einem digitalen schwarzen Loch, obwohl Sie dachten, das passt doch perfekt?
Mhm. Oder vielleicht nutzen Sie in Ihrer Firma ETS und fragen sich jetzt, sind da eigentlich die richtigen Filter drin? Es lohnt sich sicher, über die eigene Wortwahl im Lebenslauf nachzudenken, klar. Aber eben auch darüber, wie stark man sich auf die Technik verlässt, wenn man Personalentscheidungen trifft.
Absolut. Das ist ein ganz typisches Spannungsfeld, das wir in der Digitalisierung oft sehen. Auf der einen Seite der Wunsch nach Effizienz, nach Skalierbarkeit durch Technik und auf der anderen Seite die Notwendigkeit für menschliches Urteilsvermögen, für Fairness, für die Förderung von Vielfalt. Und das braucht eben oft mehr als nur Algorithmen. Der Beitrag von Linda, der auf Villon aufbaut, ist da wirklich ein wichtiger Weckruf, finde ich. Diese Werkzeuge nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern sie kritisch zu hinterfragen und sie bewusst so zu gestalten und einzusetzen, dass sie uns helfen, unsere eigentlichen Ziele zu erreichen.
Nämlich die besten und passendsten Talente zu finden. In ihrer ganzen Vielfalt.
Ja, vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Erkundungstour durch die Welt der Bewerbermanagementsysteme begleitet haben. Die Analyse von Rob van Linda, die auf Sanel Williams Arbeit basiert, die wirft definitiv ein wichtiges Licht auf eine Facette des modernen Arbeitsmarktes, die man oft übersieht. Und das bringt uns zu einem letzten Gedanken, den Sie vielleicht mitnehmen möchten. KI wird ja nicht nur in ATS eingesetzt, sondern in immer mehr HR-Tools, stimmt's?
Ja, das nimmt rasant zu.
Wie können wir also sicherstellen, dass zukünftige KI-Systeme im Personalwesen nicht nur darauf trainiert werden, bestehende Vorurteile irgendwie zu erkennen und dann mühsam wieder rauszukorrigieren, sondern dass sie von Anfang an, von Grund auf, so gebaut werden, dass sie Fairness und Chancengerechtigkeit aktiv fördern? Und um nochmal den Bogen zum Autor zu schlagen, der sich ja viel mit Agilität und Innovation beschäftigt, wie können wir diese Prinzipien eigentlich auf den Rekrutierungsprozess selbst anwenden? Wie kann Recruiting agiler werden, lernfähiger und damit vielleicht auch gerechter? Mit diesen Fragen, die sicher noch ein bisschen nachklingen, verabschieden wir uns für heute. Machen Sie es gut!